Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Einen wunderschönen guten Tag, Deutschland. Hallo, Berlin. Mein Name ist Schulz. Ich grüße Sie. Spüren Sie das auch? Die Lebensgeister, sie sind wieder da. Sie tanzen in unserem Körper herum. Ich fühle mich wie ein kleines Blumenkind, was barfuß auf einer großen Wiese herumläuft. Und ich laufe und laufe und laufe. Und wer kommt mir auf einmal entgegen? Ein anderes Blumenkind? Nein. Kann er das wirklich sein?
Ja, er ist es.
Er ist es wirklich.
Hallo, mein
es
Name
ist Jan Böhmermann.
Mein Name ist Böhmermann und bei diesem Wetter, da draußen dieser große gelbe Ball am Himmel, der macht, dass ich meine Klamotten von mir schmeiße und mich meiner künstlichen Stoffe, die ich am Körper trage,
entziehe. Zieh dich aus.
Nichts anderes an meinem Körper haben möchte als Moos und Gras und Erde und Sand und Wasser. Einfach mal mit nassen Haaren in einem Einkaufswagen sich nackt durch den Prenzlauer Berg schieben lassen.
Ach, spürst du das auch?
Das ist für mich Sommer. Oh, das ist für mich Frühling.
Spürst du es? Wir sind so abhängig von der Natur.
Ja, wie heißt das, wenn es draußen warm ist? Wie heißt das noch?
Na, es heißt Frühling. Der Frühling kommt tatsächlich. Heute, die Wolken stehen am Himmel. Ja. Wie von Bob Ross gemalt stehen sie da, lachen uns an. Und ich bin heute den Vormittag lang durch Kreuzberg gelaufen. Die Menschen lächeln dich wieder an. Ja. Es ist ein toller Tag, wirklich.
Ich habe zum ersten Mal meine Inlineskates wieder drunter geschnallt und mit dem über den Deich gefahren und habe einfach mal ein bisschen den Fahrtwind mir um die Nase wehen lassen. Dieser Frühlingsduft, dieses leichte Kitzeln in der Nase, in den Nebenhöhlen, das Tränen der Augen, die Allergie ist wieder da. Kaum ist die Kälte weg, ist der Heuschnupfen da. Das ist für mich eigentlich das wichtigste Zeichen des Frühlings.
Das ist Leben. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Sendung, liebe Radio 1-Hörer. Wir möchten mit Ihnen einen Dialog treten. Wir möchten Sie fragen, wie abhängig ist der Mensch noch von der Natur? Und wie sehr soll sich der Mensch noch nach der Natur richten? Sind wir nicht inzwischen so hochgebildet, dass wir gar nicht mehr die Natur brauchen? Sollten wir die Natur nicht immer weiter aus unserem Leben herausschieben oder uns wirklich noch nach der Kraft des Mondes richten? Ist es noch wichtig, sich nach der Natur zu richten oder ist es wichtiger, die Natur aus seinem Leben komplett zu entfernen, um immer mehr eine Stärke, eine besondere Kraft in sich zu entwickeln, die stärker ist als alle Naturgewalten? Wir haben Deiche gebaut, wir haben Hochhäuser gebaut. Wir fliegen in der Luft. Wozu brauchen wir die Natur noch? Wozu brauchen wir noch die Jahreszeiten? Können wir uns nicht selber ein Leben ohne Natur? Ist es möglich, ohne Natur zu leben? Ist es möglich, sowas wie Ebbe und Flut völlig zu ignorieren? Die Mondkräfte, wie gesagt. Wozu braucht man das alles noch?
Wir sind heute wahnsinnig, Olli, ganz kurz, wir sind wahnsinnig Thomas Hornauer-mäßig esoterisch drauf.
Ich bin heute auch sehr esoterisch drauf. Ich möchte heute auch gerne ein bisschen über die Natur reden und ich habe mir auch so ein paar Sachen... Ich habe gestern eine Dokumentation über Haie gesehen.
Das ist der einzige Grund, warum wir heute dieses Naturthema haben, oder?
Nein, aber unter anderem zum Beispiel. Wusstest du, dass ein schwangerer Hai, der hat ja mehrere Embryonen im Mutter, also im Bauch.
Haie, das wissen viele nicht, sind Säugetiere. Viele halten ja Haie für Fische, aber Haie sind Säugetiere.
Es wird aber immer nur ein Hai geboren, weil die Haie im Mutterleib sich schon auffressen und gegenseitig töten. Das ist quasi kein Witz.
Das heißt, das Haifischbecken, von dem man ja zum Beispiel in der Medienbranche spricht, das findet bereits vor der Geburt statt. Ein Hai wird schon quasi bevor der Geburt in einem Haifischbecken befindet, sich schon vor der Geburt.
Und an dieser Stelle möchte ich eine kleine persönliche Geschichte erzählen.
Oh, endlich
auch
mal.
Ich war nicht alleine in meinem Mutterleib. Also ich hatte einen Zwilling, den ich aufgegessen habe. Im Mutterleib.
Rod Schulz,
das wäre mein Bruder gewesen. Aber ich hatte keine Lust, mir alles zu teilen. Und dann habe ich den im Mutterleib aufgegessen. Und jetzt bin ich beide Personen. Rod Olli Schulz, hier heute für Sie bei Radio 1. Eine besondere Naturgestalt, eine Lichtgestalt der deutschen Radiolandschaft.
Wie dieses eine Monster aus den Muppets mit den zwei Köpfen. Ich habe aber den Rod bislang noch nicht in dir gemerkt.
Der spielt jetzt Bass bei den Ärzten. Da ziehe ich mir immer so andere Klamotten an, habe einen Sushi-Laden im Prenzlauer Berg aufgemacht und einen schwarzen Dan in Kung-Fu.
Hat einen Sushi-Laden im Prenzlauer Berg
aufgemacht? Hatte er gehabt.
Und dann wegen Fischvergiftung aber wurde es zugemacht oder was ist da passiert?
Ja, nee, wegen Steuerschulden. Keine gesicherte Information. Ich möchte mich jetzt nicht weiter dazu äußern.
Die Indiskretion.
Ich möchte auch nicht weiter über den Bassisten der Ärzte Witze machen. Der hat nämlich irgendwie einen schwarzen Dan in Judo oder so. Ist kein Witz. Und der kann dir mit einem Schlag den Kehlkopf rausreißen und dann gleichzeitig.
Mit einem Schlag den Kehlkopf rausreißen. Der hat nämlich so Widerhaken in den Knöcheln an der Hand und die bohren sich dann in den Kehlkopf. Und so, wenn er die Hand zurückzieht, obwohl er dich nur schlägt auf den Kehlkopf, hängt da der Kehlkopf dran, zappeln noch an den Knöcheln von Rod.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ich kann nicht immer hier abliefern jede Woche. Die Leute erwarten von mir, sich jede Woche hier, ja, Olli Schulz, hier, mach mal und so.
Ich zerbreche
am eigenen Druck gerade.
Hey, keep mal cool.
Nee, deswegen, ich hab grad einen Nervous Breakdown in der Sendung.
Olli,
Lass mich nicht an, Jan!
Olli, wir sind zu zweit, verdammt nochmal. Jetzt reiß dich mal zusammen. Das ist doch das Schöne, wenn du so einen Backup-Typen wie mich hinter dir hast. Du weißt ganz genau, dass wenn du mal nicht kannst, ich fülle die Lücken auf.
Ja, aber du sagst auch immer, versprichst mir auch immer Sachen. Neulich hier irgendwie so, ja, komm noch mit zu mir, ja, noch ein Prosecco zu Hause, komm ich mit zu dir. Und dann du so, ja, und so, hier, ich habe eine neue Idee für ein Konzept, für eine eigene Fernsehsendung, die wir machen können.
Ja, aber was kann ich denn dafür, dass es so warm war? Und wenn ich ein T-Shirt angehabt hätte, wäre das unglaublich heiß gewesen.
Ja, und dann so, und ich, dummer Vollidiot, denk auch noch die ganze Zeit, warum ist der so nett zu mir? Weißt du, ich denk, warum ist der so nett zu mir?
Und das mit dem Babyöl war doch auch schön, das roch doch gut, das hat sich gut angefühlt, oder nicht?
Ja, und warum sind die Fotos auf deiner Facebook-Seite?
Weil ich einfach stolz bin, dass du bei mir zu Besuch warst.
Ja, aber zu Besuch ist ja was anderes, als eingeölt mit dem Hundehalsband irgendwie bei dir in der Badewanne zu hocken. Das ist doch scheiße, Jan. Das hat doch nichts mehr zu tun mit beruflichem Vertrauen, was wir da gerade machen.
Das war eine Konzeptbesprechung für ein neues Format für ProSieben. Und ich finde ehrlich gesagt nicht, wir müssen auch das jetzt gar nicht öffentlich ausdiskutieren, weil es ist noch im Entwicklungsstadium, das ist noch geheim, was es werden soll. Das soll nämlich ein Konzept werden, wo Prominente mit einem Hundehalsband eingehüllt in Badewannen gegeneinander antreten müssen.
Mhm. Ja. Manchmal weiß ich eigentlich, was für ein schmieriger Wendehals du bist, ganz ehrlich, Jan. Ich will dich hier nicht in der Sendung deklassieren, ne? Aber diese Geschichte ging mir echt zu weit, ne? Und als dann noch die Kumpels vorbeigekommen sind, irgendwie, das war... Nee.
Aber du kannst doch nicht sagen, dass es jetzt nicht schön war. Das war doch irgendwie auch schön auf eine Art.
Ja, ich habe zum ersten Mal im Leben Poppers probiert, ne? Das habe ich vorher auch noch nicht gehabt. Also das war schon abgefahren, wie schnell das Zeug in den Kopf geht.
Und wie schnell es wieder weg ist vor allen Dingen. Zack, bumm.
Ach, ich brauche ein bisschen Musik. Hast du was Schönes ausgesucht heute für uns?
Ja.
Guck mal, immer wenn ich so hamburgerisch rede, dann heißt es, ich kann nicht mehr. Dann wird die Stimme so weinerlich. Ich rede gleich mit der anderen Stimme weiter.
Hier ist Radio 1, sanft und sorgfältig.
Hallo, hier ist Olli Schulz.
Hallo, hier spricht Jan Böhmermann.
Wir waren neulich beim Portugiesenessen und der Kellner hat ganz kleine Hände gehabt. Das mag ich, weil dann sieht immer alles so groß aus.
Leco mio, Olli, du bist aber wirklich heute echt schlecht drauf. Wir sind's, Fidi und Bumsi, die neuen Radio 1 Spaßkollegen am Sonntagnachmittag. Mein Name ist Fidi... Und du bist Bumsi. Komm mal her, Bumsi. Zeig dich doch mal.
Also jetzt Bumsi. Na,
Fidi.
Ich sehe aus wie eine Pellkartoffel.
Fidi.
Ja?
Ich habe mal eine Frage. Draußen ist jetzt der Mai. Mai, der schönste Monat. Ja. Wo man endlich mal den Gefühlen frei Lauf lassen kann. Wie sieht's aus mit Amore? Ja, L'amour toujours, Liebe bei dir?
Ja, ich lege mich immer morgens gleich im Park, ganz nackig. Und dann habe ich so eine Karede voll.
Einfach Lucky Die?
Ja, und dann habe ich so eine Karede voll, Decke. Und wenn dann die ersten Girls kommen, dann ziehe ich einfach ganz schnell blank und lauf rum und über irgendjemand stolper ich.
Ach, das ist ja schön. Kennst du das Phänomen des sogenannten Schlupfgliedes?
Nein, kenne ich nicht.
Das ist quasi eine Invertierung des männlichen Geschlechtsteils. Das wird oft, fälschlicherweise oft als Vaginose.
Nein,
diagnostiziert. Darunter, ich würde es nicht sagen, leide ich, aber das habe ich zu bieten.
Na, sehr gerne, interessant. Dann komme ich mal gleich vorbei mit meinem Partybike, ne? Da habe ich vorne mal einen Eimer Sangria drin und dann mache ich die mal schön betrunken und dann machen wir mal alle Galli zusammen.
Olli, ich glaube, diese beiden Stimmen sind grandios.
Wir sollten die für eine eigene Sendung
aufbauen. Stell mal vor, dass wir...
So ein neues Trademark bei uns, Fidi und Bumsi.
Nee, aber das müssen wir anders nennen. Das muss irgendwie noch muss doppelbödig sein. Das muss irgendwie...
Hallo, ich bin Bettina Rust.
Na, hallo, jetzt Anja Kaspari.
Nein, auch nicht.
Nee, das ist auch nicht, ne?
Ich bin's, Günther Jauch.
Na, hallo, hier ist Thomas Gottschalk.
Nee.
Auch nicht, ne?
Hallo, mein Name ist Gundula Gause. Und wenn die Welt herum in Asche und Schutt versinkt, das Einzige, was dann noch steht, ist mein Bob.
Ja, bei mir steht eigentlich immer alles, das kennen Sie ja.
Nee, auch nicht.
Ich bin Carlo Trenhardt.
Nee, auch nicht. Nicht mal die Parodien gelingen uns heute.
Ach, ich fand das verstärkt bis jetzt.
Hallo, mein Name ist Udo Lindenberg. Tüppendüdü. Hinterm Horizont geht das aber sowas von weiter. Sie spielt Cello. Dübbidübidü.
Jetzt hören wir direkt mal den Song, aber in der Live-Version von 1998, als nur 10 Leute bei Udo im Konzert waren.
Nee, das ist auch nicht gut.
Ich weiß es auch nicht.
Olli, wir müssen ja irgendwas hinbekommen, um diese träge Stimmung jetzt mal ein bisschen aufzulockern.
Hier kommt Musik, liebe Radio 1-Hörer. Irgendwas Cooles. Wie wär's denn mal was von Bonjour Bon Jovi? Jetzt, wo Richie Sambora nicht mehr dabei ist, kann man sich den alten Rocker endlich mal anhören.
Wie, ist der ausgestiegen?
Ja, Richie Sambora ist nicht mehr dabei. Dann nicht mehr mit dabei, der ist ausgestiegen.
Seit wann ist der denn ausgestiegen?
Richie Sambora hat Schluss gemacht. Das war's. Ein für alle Mal. Ende aus Mickey Mouse.
Ja, siehst du mal, wie schnell das gehen kann mit so einer unheiligen Allianz.
30 Jahre lang zusammen gerockt und auf einmal war Feierabend. Ich weiß auch nicht warum.
Musik.
Hier ist Radio 1. Langsam wird's inhaltlich dünn. Wir fangen schon an, komische Stimmen zu machen.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ich habe wieder meine normale Stimme angenommen, Jan. Aber du bleibst einfach mit der Stimme.
Ich bleib einfach in der Fistelstimme.
Das ist keine Fistelstimme.
Ist eine Fistelstimme.
Das ist so ein bisschen Loriot-mäßig auch.
Schnick, schnack, schnuck.
Wir haben nämlich noch was vor, das haben wir ganz vergessen. Ich habe eine Anfrage bekommen, die großen 5 Schmerzvisionen.
Oh, das kann ich, ist gar kein Problem. Ich spiele kurz den Jingle ein, Olli.
Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5.
Die großen 5 vorstellbaren Schmerzen, definiert von Schulz
und
Fidi.
Schulz und Fidi. Fidi ist eine kleine Handpuppe, die gerade neben mir sitzt.
Ganz, ja, hallo, ganz Olli. Ich bin's, Fidi. Der kleine Clown. Aber pass mal auf, ich habe einen Scherz vorbereitet. Nimm mal die Hand wieder aus meinem Po raus. Weil du die Hand bei mir hinten drin hast, weil ich eine Puppe bin. Deswegen.
Das ist ein wahnsinnig guter Gag gewesen. Aber du bist
hab ich
nicht,
noch nie gehört.
Das ist aber nicht Sascha Grammel, der dich da gerade...
Nein, ich bin nicht Sascha Grammel. Sascha Grammel, der macht das die komplette Branche. Der Puppenspieler zieht er in den Schmutz. Mit seinen Witzfiguren.
Wie lange machst du das denn schon, diesen Job? Also wie lange bist du schon eine Puppe?
Ich bin schon immer eine Puppe. Ich bin als Puppe auf die Welt gekommen. Ich kenne das gar nicht anders. Es ist wie wenn man quasi, weiß ich auch nicht.
Also du darfst nur am Radio sein, wenn du so eine hässliche Puppe bist.
Ich bin eine sehr hässliche Radio. Ich bin eine Radiopuppe.
Du bist so Esel mit Clownsfarbe angemalt.
Ja.
Und dann nur ganz wenig Haare, als wenn du die letzten 30
genau,
Jahre...
Genau, Olli.
Als wenn du in Tschernobyl gelebt hast.
Olli,
so, ne?
Nimm aber jetzt mal endlich mal die Hand aus meinem Po.
Ja, sorry, entschuldige, Fidi. So, die Hand ist raus aus dem Po. Jetzt kommen die großen 5 vorstellbaren
Schmerzen. Definiert von Olli und Fidi.
Genau. Auf Platz 5 bei Fidi.
Der vorstellbaren Schmerzen.
Ja.
Schön mit dem Zimmermannsnagel hinten rein in Ischias.
Das ist so ähnlich wie meine, Fidi. Das ist ja witzig. Bei mir ist vorne mit der Spitzenseite vom Zimmermannshammer einmal direkt ausholen und direkt auf die Kniescheibe hauen.
Oh, zum Glück habe ich keine Kniescheibe, aber dafür habe ich eine Hand im Po. Ja. Auf Platz 4,
ja,
bei mir der vorstellbaren Schmerzen,
sag mal,
ist mit der Kettensäge einmal schön rasieren.
Im Gesicht?
Wenn man sich einen Schnäuzer rasiert oder sowas, und das aber nicht mit einem Wichsensohn oder Gillette,
ja,
sondern mit der Kettensäge, und dann ein bisschen nervöses Händchen hat und schwuppsiwupps ist man da auf dem Kieferknochen. Das tut, glaube ich, weh mit der Kettensäge, mit der Stiel.
Ja, das tut bestimmt ganz so weh.
Mit der Kettensäge rasieren.
Ah, ärgerlich.
Kettensäge rasieren.
Das ist bei dir Platz 5, ne?
Das ist bei mir auf Platz 4.
Ach, auf Platz 4 sind wir schon, Fidi.
Platz 4.
Fidi, du bist so ein schlaues kleines Tierchen, ne? Komm, lass mich mal kurz streicheln.
Ich bin Esel. Ach,
lass mich mal streicheln.
Und nimm mal die Hand aus meinem Po.
Ach, ich lass mich mal kurz streicheln. So, auf Platz 4 bei mir ist mit der festen Spange und dann trotzdem mit dem Zimmermannshammer die Zähne raushauen und dann die Zähne aber noch einen Tag kleben lassen an der festen Spange und die so klappern lassen, oben und unten, und dass die so gegeneinander holzen beim Reden, so bam, 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 bam. Und die aber...
Pam, 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 wie der Tipp die Soest.
Ja, und dann die Zähnhälse sind so offen aber.
Ja.
Mhm. Auf Platz 3 bei dir?
Auf Platz 3 bei mir ist ein Papierschnitt im Auge.
Ein Papierschnitt im Auge.
Ja, wenn man, keine Ahnung, so ein DIN A4-Blatt, Druckerpapier, Copypaper.
Ja.
Und dann unglücklich, das irgendwie runterfällt von oben. Und dann genau mit der scharfen Seite, einmal komplett durch die Netzhaut durch.
Ah.
Ein Papierschnitt im Auge.
Das ist egal.
Papierschnitt im Auge.
Papierschnitt ist auf Platz 3, ne?
Ist auf Platz 3 bei mir, ja. Was ist denn bei dir auf Platz 3, Oliver?
Mit dem Zimmermannshammer einmal...
Olli, jetzt nimm mal nicht die Hand aus meinem Po.
Mit dem Zimmermannshammer einmal direkt aufs Jochbein, volle Pulle beim Kollegen raufhauen. Oder der Kollege bei dir. Einmal volle Pulle mit dem Zimmermannshammer auf dem Jochbein.
Mhm. Beim Stricken ist auf Platz 2. Beim Stricken versehentlich mit den Nadeln ausrutschen und sich dann so eine schöne dicke Knitnail, also so eine dicke Stricknadel,
ja,
schön unter den Daumennagel schieben, zwischen Nagelbett und Daumen, schön rein, schnipp, schnipp, richtig tief rein.
Das ist bei mir so ähnlich. Bei mir ist...
Schön mit dem Daumennagel.
Mit nackten
Füßen. Übrigens, Olli, ganz kurz. Ja? Der Daumen ist der einzige Finger, der wieder nachwächst.
Ja, das ist aber ein Gerücht. Das stimmt auch nicht, Fidi.
Das stimmt. Habe ich im Forum gelesen bei NetDoktor.
Das ist aber auch ein Mumpitz, den sie dir erzählen. Du bist ein Tier. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt. Eine Puppe bist du, mein.
Ich bin eine Handpuppe, Olli.
Ja.
Nimm mal bitte die Hand aus meinem Po.
Auf Platz 2 bei mir, lieber Fidi, ist, wenn man nackt über den Holzfußboden und dann ist da so ein Splitter und du glitscht so und tanzt zu hier Footloose von Kenny Loggins zu dem Song und glitscht die ganze Zeit so über den Holzboden und eine kleine Faser löst sich und rammt sich direkt in dein Fußbett rein.
Und auf Platz 1.
Der großen vorstellbaren
Schmerzen. Ist mir selber schon passiert. Na? Auf einer Betonrüttelplatte, die überzogen ist mit 60er Schleifpapier, einem Bauarbeiter einen Blowjob verpassen und die Rüttelplatte wird angestellt. Und man mit nackten Knien auf dieser Rüttelplatte mit 60er Schleifpapier schön 20 Minuten an so einem Bauarbeiter hängen muss. Meine Güte. Es ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr schmerzhaft.
Fidi, weißt du was? Du bist
was denn?
Viel unterhaltsamer als der Böhmermann, wirklich.
Du hast Wollen wir nicht vielleicht eine Sendung zusammen machen?
Fidi und Olli. Oder Olli und Fidi.
Oh, Fidi und Olli eigentlich, weil ich würde gerne schon vorne stehen, wegen Prominenz. Ja, du bist
20 Mal so klein wie ich.
Ja, mach doch nichts, deswegen will ich vorne stehen.
Und bei mir auf Platz 1 mit einer Handpuppe vorne direkt, also die Handpuppe auf den Tisch legen und dann einmal mit dem Gummideckel, also mit so einem Gullideckel, meine ich, einmal voll auf die Handpuppe raufhauen, dass die ganze Handpuppe so zerfetzt und dann so die Hand da unter rauskommt und dass so zu einer gallertartigen Masse wird. Die Handpuppe und die Hand.
Olli?
Ja?
Auch Puppen haben Gefühle.
Ich weiß, hier kommen Songs für dich. Hier ist Feelings von Don Johnson.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Oh, ich bin ganz aufgeregt, Jan.
Ich bin auch so aufgeregt. Aber
ich bin viel aufgeregter. Du weißt gar nicht, was hier los ist.
Reinhold Beckmann war gerade da.
Reinhold Beckmann ist noch da. Der ist hinter mir direkt. Ich bin nur durch eine kleine dünne Trennwand von Reinhold Beckmann getrennt.
Reinhold
war eben gerade da mit Bettina Rust. Die haben live hier heute gesendet.
Oh, die zwei Mediengrößen Deutschlands in einem Raum.
Und mit Bettina Rust total netten Smalltalk gehalten. Aber Reinhold hat mich nicht angeguckt.
Warum
ich
nicht?
Bin noch keine Mediengröße.
Ja,
ich habe mir das so gewünscht, dass der kurz sagt, ey Mensch, Olli Schulz. Hat er ja nicht.
Nee, ihr kommt beide aus Hamburg, ihr fischt beide in denselben Gewässern. Vielleicht ist das so ein bisschen so Stutenbissigkeit, ein kleines bisschen.
Ich glaube, er steht noch hinter der Tür.
Hol doch mal rein. Geh doch mal kurz raus und frag mal, aber kurz mal rein.
Wir sind beide Hamburger, Reinhold Beckmann und ich.
Reinhold!
Jetzt, Bettina Rust ist auch noch da.
Komm doch mal rein.
Ist noch da.
Sag mal, was hast du denn für Defizite? Sag mal, hast du falschen Therapeuten oder was?
Ich dachte, du Hamburger,
sag mal.
Wir sind
ja, Hamburger,
bist
Jungs.
Du, wo kommst du her?
Hey, ganz kurz hier rein.
Ihr müsst Anspüttel, das ist doch ganz in Ordnung. Da sind die doch gar nicht so verklemmt, Mensch.
Ja, aber ich
dachte, was ist denn los mit dir? In Berlin kommst du ja gar nicht. Junge, sag doch gleich Bescheid.
Was machst du denn überhaupt in Berlin? Bist du nur wegen der Sendung hergekommen?
Nee, wir spielen jetzt gleich ein Bar jeder Vernunft. Da kannst du heute Abend vorbeikommen. Kannst noch ein paar Leute einladen und kommst nachher vorbei.
Und dann gehen wir beide noch in den Massageclub heute.
Bist du so einer? Brauchst du das?
Ich dachte so, und in der Medienbranche macht man das.
Ach komm, du bist ja so erfahren.
Echt? Bettina, du, hier ist ein Ohr.
Ich muss jetzt mit Bettina weg. Mach,
okay.
Sag mal, was trinkst du denn hier für einen komischen Sack?
Wellness-Zeug trinke ich
hier. Da ist ja Likör drin, das spüre ich doch.
Tschüss, nee,
ist
es nicht.
Okay, ja. Du mal,
Reinhold kann mich nicht.
Reinhold, ciao.
Reinhold, ich habe dich immer gemocht, egal was die ansagen. Reinhold Beckmann, er hat mich gerade noch angefasst, wirklich.
Ja, Olli, einer der wichtigsten Sätze des Interviews gerade mit Bettina Rust.
Ja.
Reinhold ist jetzt raus aus der Nähe. Er musste nach 14 Jahren mal raus aus der Nähe.
Ja.
Und hat das Studio wieder so gemacht, dass er den Studiogast jetzt nur noch mit dem Fernglas sehen kann. Aber nach 14 Jahren intimem Gespräch musste er raus aus der Nähe.
Er hat es nicht mehr ausgehalten. Er hat mich angefasst gerade.
Wo denn?
An der Schulter. Er hat mich an der Schulter, hat er mir in die Augen geguckt und gesagt, Mensch, was hast du denn für Defizite? Hast du alles gehört, was er gesagt hat?
Ja, ja, das Mikrofon war ja an. Wir sind ja live im Radio, Olli.
Das war total toll.
Muss man vielleicht mal ganz kurz erklären, warum ich gerade nicht eingreifen konnte in diese denkwürdige Situation. Ich befinde mich nämlich auch nicht im Radio 1 Studio, sondern in Köln. Auch wir mussten mal raus aus der Nähe. Das Motto von Reinhold Beckmann ist auch schon seit längerem unseres. Ich sende an einem anderen Ort als Olli heute.
Das ist richtig. Ich saß übrigens schon mal im Büro von Reinhold Beckmann, da war er nicht da, mit Ina Müller und noch so zwei anderen Leuten. Das ist schon lange her.
Cool, was habt ihr denn da gemacht? Habt ihr euch irgendwie ein Bühnenprogramm überlegt?
Wir wollten so artistische Sachen machen. Reinhold Beckmann, ne?
Ja.
Der total smart drauf, sieht genauso aus wie im Fernsehen übrigens. Ne?
Ja, was ja bei vielen nicht so ist. Also viele, zum Beispiel Giovanni Di Lorenzo, der wirkt ja im Fernsehen wie so ein kleiner Italiener. Der ist in Wirklichkeit, sieht er aus wie ein 2 Meter großer Norweger, wenn man den in echt sieht.
Das ist richtig so. Ganz viele sind ganz anders, wenn man sie genauer sich anguckt. Aber Reinhold Beckmann
ist exakt genau. genauso.
Ist eine authentische Person, wirklich.
Ja, der ist authentisch, ne?
Der ist auch authentisch, ja, Authentizität wird groß geschrieben.
aber falsch, groß, aber falsch. Olli, es gibt aber auch ein ernstes Thema. Uli Hoeneß hat bis zu 500 Millionen Würstchen in die Schweiz geschmuggelt.
Mit Pferdefleisch versetzt.
Mit Pferdefleisch versetzte Würstchen. Und ja, wir sehen quasi, während wir hier reden, taumelt irgendwo in Bayern die Legende Uli Hoeneß. Ein Denkmal stürzt von seinem Sockel. Es hat sich selber gestürzt. Und zum Glück gibt es das Internet, genauer ein Nachrichtenmagazin namens Der Postillon. Und die haben sich die Mühe gemacht, mal die schönsten Uli Hoeneß-Zitate aus 300 Jahren Fußball-Bundesliga herauszusuchen. Und du kannst dir eins aussuchen. Ich zitiere jetzt Uli Hoeneß.
Ja?
Hat er wirklich alles gesagt in Interviews. Uli Hoeneß sagt, keine Regierung der Welt kann mein Vermögen klein machen. Das mache ich schon schön selber, indem ich Fehler mache. Hat er in der Abendzeitung gesagt, 2002. Oder 2002 auch in der Abendzeitung. Mir ist inzwischen egal, ob ich 20, 50 oder 100% Steuern zahle. Mir geht es um die kleinen Leute. Oder ich bin seit über 20 Jahren im Geschäft und kann für mich behaupten, dass ich nie mit solchen Praktiken zu tun hatte. Da redet er in der Welt über das Thema Schwarzgeld. Oder man soll sich um die wichtigen Dinge kümmern, zum Beispiel die Steuern senken, anstatt solche Äußerungen zu machen zum Thema Depressionen von Sebastian Deißler. Also er war immer schon auf der Seite des Volkes, ein Steuerzahler par excellence und jetzt das. Und vor allen Dingen, wie kriegt er das hin? Mehrere hundert Millionen Euro, wie die Abendzeitung spekuliert. Das muss doch irgendwem auffallen. Der hat da quasi dann nichts bezahlt. Oder?
Ja, ja, man sagt ja immer schon, es wird nie so heiß gegessen, wie gekocht wird. Ne? Und so ist es, glaube ich, auch. Man muss erstmal abwarten. Das Ganze ist gestern in die Presse gegangen. Ich glaube, der hat einfach so viel Kohle verdient und wollte das Geld irgendwie absichern in der Schweiz.
Aber weil womit hat er denn so viel Geld verdient?
Mit Würstchen natürlich. Der hat auch McDonald's, der verkauft doch seine Currywurst an McDonald's zum Beispiel. Aber der macht total viel Werbung.
2,99 Euro wird ja nicht so oft verkauft werden, dass er da 500 Millionen oder sowas hat.
Ich habe mir die sofort geholt bei McDonald's. Wirklich.
Mehrere
gleich. Gesammelt. Also ich bin mir sicher, dass der wahnsinnig viel Geld gemacht hat und wo soll er das Schwarzgeld her haben? Der ist doch die ganze Zeit am Arbeiten und ich glaube, der macht sich gar nicht so viel aus Geld. Der hat einfach das Glück gehabt, dass ihm ganz viele Leute halt irgendwie Geld gegeben haben für seine Wurst, für seine, ich meine, das ist eine Autoritätsperson. Der hat den deutschen Fußball geprägt wie kaum ein anderer mit seiner Politik, mit seinem Wissen und so.
Olli, wir müssen ganz kurz mal eben, glaube ich, Musik machen, weil sonst schalten die Leute um zu RS2.
Was ist da denn heute?
Da geht jetzt Reinhard Beckmann hin und macht weiter Promo für sein Konzert heute Abend. Beckmann, okay. Beckmann in der Bar jeder Vernunft, Beckmann und Band heute Abend.
Ja, mit Olli Schulz in der ersten Reihe.
Raus aus der Nähe. Und jetzt kommt erstmal ein Song und dann reden wir gleich über Bushidos Vollmachten.
Okay, bis gleich.
Bis gleich. Olli, wir haben eigentlich auch ein Thema heute, ne?
Ja, das Thema haben wir noch gar nicht angesprochen. Es gibt natürlich immer ein großes Hauptthema in unserer Sendung. Und das Thema habe ich so ein bisschen auch mehr ausgesucht, weil kaum ist mal wieder schönes Wetter hier in Deutschland, da fangen die Leute an, Urlaub zu planen. Anstatt erstmal sich hier zu verweilen. Moment, so heißt auch die Biografie auch von Boris Becker. Moment, verweile doch. Und so sollten die Menschen auch einfach mal durchatmen und erstmal das schöne Wetter hier genießen, anstatt jetzt schon Pläne zu machen, wo man im Sommerurlaub hinfliegt. Nichtsdestotrotz, auch wir sind natürlich, du bist bestimmt auch ein großer Sommerurlaubsfan, ja?
Ich bin ein riesen Sommerurlaubsfan. Ich fahre oft an die Nordsee. Ich bin so ein Nordseetyp. Deutsche Nordseeküste.
Ich meine, also als Urlaub, als Kind waren meine Sommerurlaube immer ganz schrecklich, weil ich schon mit 6 Jahren fast 1,90 Meter groß war und wir sind immer in südländische Gebiete gefahren.
Wo die Türen so klein waren.
Ja, wo die Türen so klein waren. Und auch die südländischen Kinder in Italien, in Spanien, in der Türkei, egal wo wir waren, ich bin immer aufgefallen als fast 1,90 Meter großer Sechsjähriger.
Und diese dicken Oberschenkel.
Diese dicken Oberschenkel und sehr blasser Haut. Mhm. Und das war nicht immer sehr leicht für mich. Ich wurde immer wie so ein Aussässiger behandelt und so und habe viel Zeit im Apartment meiner Eltern verbracht, während die sich gesonnt haben und habe dort dann entweder habe ich jongliert mit Südfrüchten, die meine Eltern gekauft hatten. Ich kann sehr gut jonglieren. Also wenn alles mal bei
mit mir welchen Südfrüchten? Auch mit Ananas zum Beispiel oder Ananas und
nee, Orangen, Aprikosen
müssen schon rund sein.
Und da habe ich mit jongliert und habe so Sachen gemacht, sehr viel masturbiert, habe ich auch in Jugoslawien zum Beispiel, kann ich mich erinnern, an eine Zeit, da war das so warm und ich bin trotzdem in meinem Zimmer geblieben. Hab
mit
mich
Südfrüchten masturbiert?
Nee, die Südfrüchte lagen in einer Schale neben mir und ich habe
doof aus der Wäsche geguckt,
als ich diesen 1,90 Meter
großen,
diesen 8-jährigen 1,90 Meter großen weißen Jungen aus Deutschland in diesem 1,40 Meter großen jugoslawischen Bett gesehen haben.
Ja, früher ist man noch nicht Jugoslawien. Du, das ist früher ist man noch nach Jugoslawien gefahren. Das kennen die Jüngeren jetzt gar nicht mehr. Jugoslawien war früher, das gibt's gar nicht mehr, das Land. Was ist denn das heute eigentlich?
Das ist aufgesplittet in verschiedene Länder. Das eine ist jetzt Rumänien, das andere ist Bulgarien. Und das ist, also die haben das jetzt aufgeteilt.
Und Tschechei und Slowakei, ne?
Richtig. Und früher sind wir immer auf die Insel Raab gefahren. Kennst du die noch?
Der macht ja heute eigentlich nicht mehr viel.
Oh Gott. Ein guter Gag jagt den nächsten. Ja, und
Also, um mal aufs Thema zu kommen. Liebe Radio 1-Hörer, es geht um die schönsten, es geht über die, soll heute Nachmittag auch um Ihre schönsten Urlaubserlebnisse oder schrecklichsten Urlaubserlebnisse gehen. Wenn auch Sie 6 Jahre alt und 1,90 Meter groß masturbierend mit Südfrüchten Ihren Urlaub verbringen mussten, dann können Sie anrufen 0331 70 99 111. Ein Thema passend zum wunderschönen Frühlingswetter in Berlin, wie ich mir habe sagen lassen. Das Wetter soll sehr schön sein heute bei euch, ne?
Kaiserwetter wieder mal in Berlin. Ist wirklich wahnsinnig schön hier.
Kaum ist Beckmann in der Stadt, lacht die Sonne, ne?
Beckmann hat das gute Wetter mitgebracht, aus der nordischen Stadt Hamburg, aus meiner Heimat natürlich.
Ja.
Ich bin immer noch ganz ergriffen, dass der hier nochmal reinkam, weil er
wie raucht der denn eigentlich?
Der raucht gut. Ich dagegen rieche nicht so gut. Ich habe heute Morgen nicht geduscht.
Macht nichts. Besser für die Haut, wenn man nicht so oft duscht.
Übrigens, ganz stolz bin ich auf eine Urlaubsgeschichte. Mein allererster Urlaub alleine ohne meine Eltern. Da war ich 17 Jahre alt. Das war 1989. Nee, 16 war ich da. Und den habe ich verbracht mit meinem damals besten Freund. Sven Schweizer hieß der, den ich an dieser Stelle einmal grüßen möchte, zu dem ich seit 20 Jahren keinen Kontakt mehr habe.
Hey Sven.
Und wir sind zusammen nach Lorette Mar gefahren. Und ich hatte damals neue Converse-Turnschuhe, auf die ich wahnsinnig stolz war. Und die habe ich den gesamten Urlaub. Ich habe auch keine Flipflops gehabt und ich habe normalerweise keinen Schweißfuß, aber die Symbiose aus diesem Fuß und diesem Converse hat dazu geführt, dass nach einer Woche Lorette Mar dieser Fuß und dieser, vor allem der Schuh, nicht der Fuß, der Schuh hat alles aufgesaugt, was mein Fuß von sich gegeben hat und es war ein wirklich ekelhafter und ich hatte nur diese paar Schuhe mit und auf der Rückfahrt nach 2 Wochen Lorette Mar habe ich dann im Bus, wir sind mit so einem Bus gefahren, so eine Katastrophenreise und dann sind wir mit
Rainbow Tours.
Ja, sowas in der, genau, Rainbow Tours und dann bin ich zurückgefahren und habe ganz diskret die Schuhe ausgezogen und die Frau vor mir hat sich wirklich übergeben, das ist kein Witz, die hat sich im Laufe der Fahrt übergeben.
In den Aschenbecher.
Auf Toilette, es gab so eine kleine Kabuff und hat sich dort übergeben und hat dann irgendwann, als ich wieder rauskam, gesagt, so, jetzt mal Hand hoch, wer hat hier gerade die Schuhe ausgezogen die ganze Zeit? Und ich habe mich so geschämt, aber ich glaube, sie hat es geahnt, dass ich das war. Ich habe auf alle Fälle einen wahnsinnigen Geruch, also alle haben sich beschwert über meine Füße.
Und passend zu Ollis vollgeschwitzten Converse-Schuhen im Bus von Lorette de Mar zurück nach Deutschland gibt es jetzt was Schönes, was man immer noch in Lorette de Mar hört. Hier ist ein geiler Song von David Guetta. Wo waren wir denn stehen? Komm, wir sind in Ordnung hier in die Sendung. Wo waren wir denn stehen geblieben?
Wir waren beim großen...
Ich wollte ganz kurz noch erzählen, Olli.
Ja, ja.
Du bist ja musikalisch begabt, sagen wir
ja.
Mal. Grenzbegabung. Ich bin gerade dabei, ein Musical zu schreiben. Mein erstes Musical.
Oh.
Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aus Angst davor, dass Andrew Lloyd Webber und die Stage Entertainment mir die Idee klauen und eines Tages dann das Udo Lindenberg Musical abgesetzt wird hinterm Horizont, da in Berlin, im Palast da, und Mainz aufgeführt wird. Ich sage nur so viel.
Ja.
Beate Zschäpe, das Musical.
Oh.
Ja. Und zwar mit Beate Zschäpe als, natürlich erstmal alle Darsteller auf Rollschuhen, das ist das Erste. Und Beate Zschäpe ist die Hauptfigur, spielt die meiste Zeit in der Zelle und sagt halt nichts, aber erinnert sich immer die ganze Zeit zurück an die beiden Uwes zum Beispiel, aber verwechselt dann manchmal, in wen sie verliebt war oder ist hin und her gerissen zwischen diesen beiden Uwes. Dann gibt's so eine Sequenz, wo das Oberlandesgericht München so einen chaotischen Rag singt. Dann geht's um die Auslosung der Presseplätze. Das ist dann auch wieder so ein chaotischer Song, wo das ganze Ensemble in Rollschuhen auf der Bühne steht. Und ich bin gerade dabei, so ein kleines Bühnenbild zu zeichnen. Ich habe so eine Art Schattentheater mir dann schon ausgeschnitten und sitze gerade an den Songs.
Okay, dann sollte ich dir einen Song machen.
Vielleicht. Nee, du sollst mir keinen Song machen. Ich mach's wie Gerhard Richter.
Ja.
In völliger Vermessenheit.
Ja.
Bei mir dauert so ein künstlerischer Prozess Jahre. Okay. Also erstmal wird die Leinwand rot gemalt, dann mache ich weiß drüber, dann ziehe ich das Weiße wieder ab, dann steht das 3 Wochen in der Ecke, dann mache ich da grün drauf und so. Und das ist jetzt nur so ein, aber der Titel ist schon mal Beate Zschäpe, das Musical und alle sind auf Rollschuhen und alles Weitere ist noch...
Das ist so eine Mischung aus...
Work in Progress.
Wie heißt denn das nochmal? Starlight Express?
Starlight Express.
War das auch auf Rollschuhen?
Das ist auf Rollschuhen, genau. Da gibt's, was auch ein Einfluss ist Cats. Aber ich habe das leider noch nicht hinbekommen. Irgendwie Katzen und Nazis, irgendwie weiß ich nicht.
Ach, da wirst du schon noch was finden. Da gibt's ja bestimmt einige Zusammenhänge.
Nazi-Katzen.
Ja. Nichtsdestotrotz ist das Thema, da komme ich nämlich gleich wieder zurück jetzt zu unserem Hauptthema heute, Urlaubsdomizile, die schönsten Momente, die Sie im Urlaub hatten.
Was hat denn das mit dem Thema Urlaub zu tun? Außer, dass Beate Zschäpe wahrscheinlich jetzt gerade... lange Urlaub machen.
Lass mich kurz den Bogen ausmachen. Es ist nämlich so, viele Leute schauen immer ins Ausland, aber wir haben hier in Deutschland so schöne Plätze.
Richtig.
Ne? Wir haben so schöne Möglichkeiten, auch im eigenen Land Urlaub zu machen. Es müssen nicht immer die Kanaren sein.
Finofurt, Finsterwalde.
Ja, genau. Und ich habe hier einen kleinen Trailer von einer Stadt. Die hat sich angeboten hier heute, wir haben es angekündigt, heute geht es um Urlaubsdomizile.
Urlaub.
Und hier ist eine kleine Stadt im Osten, die sich einmal vorstellen möchte.
Oh, schön.
Hier bei uns in Eisenhüttenstadt ist das Leben noch lebenswert. Nehmen Sie die Geschwindigkeit aus Ihrem Leben und besuchen Sie ein unentdecktes Paradies. Bowling Center, Ayran-Zapfanlagen, Mittelalterfeste, Paintball-Events auf den ehemaligen Wehrsportanlagen der russischen Besatzer. Und viel Platz für lange Wandermärsche. Gönnen Sie Ihrem Leben eine Auszeit. Besuchen Sie uns in Eisenhüttenstadt.
Warst du schon mal in Eisenhüttenstadt?
Ich glaube, als es noch Ernst Thälmann-Stadt hieß, war ich nochmal da, ja. Ich bin mit meinen Eltern kurz nach der Maueröffnung rübergefahren, weil mein Vater gesagt hat, lass uns schnell rüber, bevor sie das Ding wieder zumachen. Ja. Und dann sind wir durch die ostdeutsche Provinz gekurvt und haben uns zum ersten Mal erstmal darüber amüsiert, dass auf den Landstraßen die Striche in der Mitte mit Hand gemalt waren und anscheinend von betrunkenen Straßenmalern. Die waren alle total schief und krumm. Man wusste immer nicht genau, wo man auf welcher Seite man fahren sollte, damit man es richtig macht. Und dann sind wir auch in Eisenhüttenstadt gewesen, das damals eben, wie gesagt, noch Ernst-Thälmann-Stadt hieß und haben da in so einem, weiß nicht, so ein, es war keine Kantine, es war auch kein Restaurant, sondern so ein LPG-Kantinchen, haben wir da eine Frikadelle gegessen, die aber ausschließlich aus Sägemehl bestand.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Ja, da sind wir wieder. Jan.
Ja, hi.
Hallo.
Na, ey Olli.
Ja?
Ich habe eine geile Idee.
Sag mal.
Pass auf, ich habe das Gefühl, dass wir bei Radio 1 als öffentlich-rechtlichen Sender als öffentlich-rechtlich-Hemmsender ruhig mal wieder junge, internetaffine, community-affine Cyberspace-Hörer gebrauchen können. Mehr Leute da, also mehr Leute, die so die Zielgruppe. Wir brauchen halt eine jüngere, frischere Zielgruppe. Und ich hab mich in den letzten, ich muss mal die Musik ausmachen.
Ja.
In den letzten Wochen intensiv in der Volkshochschule fortgebildet, was gerade so angesagt ist, internetmäßig. Und es gibt so ein Internetphänomen, das ist so eine Art Flash.
Ja.
Mob-Geschichte, Flash-Mob-Sache. Und da würde ich dich bitten, einfach mal mitzumachen. Es geht nämlich ein Lied, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das heißt Gangnam Style. Das ist was ganz was Neues. Und das können wir vielleicht zusammen tanzen am Anfang, damit die Leute einfach merken, dass wir richtig am Puls der Zeit sind. Was hältst du davon?
Gangnam Style ist doch schon ein Jahr alt. Die hat doch ein neues Lied jetzt gerade gemacht. Jan, du bist wirklich nicht ab.
Hey, Gangnam Style. Jetzt musst du nämlich so wie so ein Pferd machen.
Und beim Gangnam Style.
aber ironisch, Olli.
Ach so, also.
Man muss, das ist wichtig, ist, dass man die Metaebene trifft. Und jetzt pass auf. Ah. Weil es ein Koreaner ist, wenn man nichts versteht.
Ja.
Das ist es.
Das ist verrückt.
Und bei denen ist ja auch immer noch Krieg. War der so ein bisschen aus wie der andere im Norden. Und wie so ein Pferd muss man, als wenn man auf dem Pferd ist, Olli.
Okay. Ah, jetzt, ach, das ist cool.
Merkst du, ne?
Super. Merkst jetzt komm, jetzt bin ich drin. Warte kurz. Hey, yo. Was man bei dir ja gar nicht so glaubt, wenn man dich so tanzen sieht, dass du echt ein guter Tänzer bist.
Ja, achte mal jetzt. Oder warte. Ja.
Oh, das ist versaut, schon ein bisschen. Sehr zweideutige Posen, Jan Böhmermann.
Hier ist Ihre ARD und das ist Anastasia.
Radio 1, sanft und sorgfältig. Ihre Lieblingssendung bei Radio 1 am Sonntag mit Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Hey, Olli.
Und wir spielen eine neue Runde jetzt. Also erstmal Karten auf den Tisch. Jan Böhmermann und ich, wir pflegen kein Privatleben, was wir teilen. Ja. Wir treffen uns einmal die Woche auch nur über den Äther hier und sprechen dann miteinander. Trotzdem möchten wir uns natürlich besser kennenlernen.
Genau.
Deswegen haben wir dieses kleine tolle Spiel uns ausgedacht. Das Spiel heißt entweder oder, sonst foltern nicht die Taliban oder die Chinesen. Und ich
ist ja quasi das Gleiche eigentlich.
Passend zum Thema, zu unserem Hauptthema heute, Urlaubsmomente, schöne Urlaubsmomente, habe ich da was für dich rausgesucht und würde gerne wissen, welche dieser beiden Optionen du bevorzugen würdest, wenn du müsstest.
Ja.
Erstmal der Trailer, hier geht's los.
Entweder oder, sonst foltern dich die Chinesen auf traditionelle Art und Weise. Los, entscheide dich.
Lieber Jan.
Lieber Olli.
Stell dir Folgendes vor. Diesen Sommer, dein Sommerurlaub, wird geplant von mir.
Oh.
Du hast zwei verschiedene Möglichkeiten, diesen Urlaub zu gestalten.
Schön.
Ich werde dir jetzt beide Optionen vorlesen.
Ja.
Erste Option. 2 Wochen Tandemfahrt durch den Schwarzwald, Zelten in einem kleinen Ein-Mann-Zelt zusammen mit Peter Altmaier, unserem Bundesumweltminister.
Schön.
Ja? 2 Wochen jeden Tag, von morgens bis abends. Ihr würdet zusammen grillen, ihr würdet in einem Zelt schlafen, ihr würdet durch den Schwarzwald fahren und ihr würdet euch persönlich kennenlernen. Auf eine Art und Weise, wie es nur ganz wenig Menschen die Möglichkeiten haben, Peter Altmaier kennenzulernen.
Ja, macht er das denn mit? Ich glaube, der ist hetero.
Die zweite Möglichkeit, es geht ja auch einfach nur darum, dass ihr zusammen Urlaub macht. Okay. Zweite Möglichkeit wäre, 2 Wochen FKK im Nudistencamp mit Kurt Beck in einem Einzimmer-Apartment, in einem Doppelbett. 2 Wochen zusammen mit ihm schwimmen, schnorcheln, in der Sonne liegen, tanzen, Ausdruckstanz machen. Das ist mein Angebot für dich. Du musst dich entscheiden, Jan, sonst werde ich die Taliban foltern.
Ganz klar, Peter Altmaier.
Warum Peter Altmaier?
Weil wir beide zu unserer Leidenschaft fürs Tandemfahren und den Schwarzwald auch noch die Leidenschaft fürs Twittern teilen. Ja. Und wir würden uns einfach gegenseitig so lange twittern, bis wir kichern auf dem Boden liegen. Also gegen antwittern würden wir uns. Es wären Twitter-Ferien mit Peter Altmaier und mir. Einfach gemeinsam Twitter-Ferien machen.
Ihr könntet über eure stärksten Twitter, wie heißt es nochmal, wenn man einen guten Spruch bringt, das ist ein Twitter...
Hashtag.
Eure coolsten Hashtags reden zum Beispiel.
Genau, ja? Können wir unsere coolsten Hashtags reden und was wir alles schon mal für Dateien angehängt haben an Tweets und so. Das können wir alles besprechen über so 14 Tage. Also auf jeden Fall, und ich meine, der ist in Amt und Würden und Kurt Beck ist ja jetzt nichts mehr.
Ich würde auf alle Fälle 2 Wochen im Nudistencamp mit Kurt Beck verbringen.
Kein Fußbreit den Nudisten.
Aber weißt du warum? Also ich bin einfach, seit Kurt Beck damals vor einem Jahr, glaube ich, diese Aussage gemacht hat, Maul halten, einfach mal das Maul halten. Das ist einfach in meinen Sprachschatz mit übergegangen. Und wenn Leute mich voll verstehen, sage ich einfach auch gerne mal Maul halten, einfach mal das Maul halten. Damit ist alles gesagt.
Der kratzt beim Kunilingus.
Der kratzt beim Küssen auch, ja, das stimmt.
Kurt Beck, 1000 Nachteile von Kurt Beck, der kratzt beim Küssen.
Also haben wir für uns also entschieden, Peter Altmaier ist der Mann.
Also ich würde auf jeden Fall mit Peter Altmaier auf dem Tandem. Die Frage ist, wer darf vorne sitzen? Ich glaube, ich würde ihn vorne sitzen lassen und würde dann den ganzen Urlaub nicht nach links und rechts in den schönen Schwarzwald gucken, sondern nur auf die Po-Ritze von Peter Altmaier.
Und du könntest dann mit deinen kleinen, flauschigen, blauen Affenarmen dich so um ihn rumklammern.
Die wären ein toller Sozius.
Ach, es wäre total süß.
Ja. Und gemeinsam würden wir dann vielleicht neue Konzepte, vielleicht im Schwarzwald ein neues Atommüllendlager finden.
Im Schwarzwald.
Ja, im Schwarzwald, genau.
Wir können auch eins buddeln im Schwarzwald in den 2 Wochen.
Gemeinsam.
Ja.
Ja, okay. das war jetzt nicht schwer. So, meine Damen und Herren, die beste Rubrik dieser Sendung. Oh Gott, wenn das die beste Rubrik ist. Oh Gott.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute geht es um die großen 5 Döner-Zutaten, also Dinge, die man auf einen Döner-Kebab, wie wir Türken sagen, drauf.
Bist du eigentlich ein starker Döner-Esser?
Ja, das riecht man doch.
Ja, aber bist du jemand, der viel... Wie viel Döner isst du im Monat?
A Döner a day keeps the doctor away.
Weißt du, was ich inzwischen... Ich bin umgestiegen. Ich habe erst keinen Döner mehr. Ich esse jetzt Döner-Teller. Weißt du, warum?
Nee.
Weil Döner-Teller besser ist. Döner-Teller Versace, ne? Döner-Teller ist einfach besser, weil... Weißt du, warum Döner-Teller besser ist?
Olli, halt, aua,
Döner-Teller ist besser, weil da nicht so viel Brot drumherum ist. Und es gibt noch Pommes dazu und kostet meistens nicht viel mehr als der Döner selber.
Und
meistens
kostet
der Döner 3,10 Euro.
Und man schont die Brotanbaugebiete auf Borneo und damit den Lebensraum der Orang-Utans.
Ja, genau. Und Döner-Teller ist total gut, weil die Pommes bei meinem Dönerladen in der Schlesischen Straße, die sind ganz knusprig und der macht nur wenig...
Schlesien war ja früher mal Deutschland.
Und der legt nur ganz wenig Pommes unten und darüber kommt ein riesiger Berg von diesem Dönerfleisch. Und wir fangen jetzt mal an mit unserer großen Liste, die 5 besten Zutaten für einen Döner. Auf Platz 5 bei mir,
ja?
Der Krautsalat.
Und bei zwar mir Tomaten.
Der Rotkohl-Rotkrautsalat.
Bei mir ist auf 5 Tomatenwürfel.
Tomate nehme ich nicht in den Döner rein.
Das kann man sich oft nicht aussuchen. Also Tomate und Gurke ist ja mit kleingeschnittenen Zwiebeln oft zusammen in so einer Art Salat.
Ja.
Und bei meinem Dönerladen auf der Zülpicher Straße in Köln, wo ich immer gerne hingehe, da gibt es Tomatenwürfel extra. Und das bei mir auf 5. Aber auch nur auf 5. Also es ist nicht die Top-Zutat. Auf Platz 4 ist bei mir allerdings das Rotkraut. Auf Platz 5.
Okay, bei mir ist auf Platz 4 der Eisbergsalat. Der Eisbergsalat, finde ich, der gehört einfach
in Streifen geschnitten, ne?
In Streifen geschnittener Eisbergsalat.
Völlig geschmacksneutral, ist mehr so ein Moisturizer, wie wir aus der Kosmetikindustrie, ist das ein Moisturizer, ist das, es macht den schön süffig und feucht, den Döner.
Ich habe eine Frage ganz kurz, wo wir bei der Tomate schon eben waren.
Ja, ganz gut.
Und zwar, es ist wirklich ein Phänomen, und ich möchte jetzt hier keine zweifelhaften Aussagen machen, aber wieso ist es eigentlich nicht möglich, in einen Dönerladen zu gehen, und man sagt, ich möchte gerne einen Döner mit ohne Tomate, und man kriegt ihn trotzdem am Ende mit Tomate. Und dann, wenn man sagt, nee, ohne Tomate, dann fummelt er dann nochmal so raus, aber ein bisschen bleibt immer drin. Warum ist es nicht möglich, seinen Döner ohne Tomate zu kriegen? Wenn man es sagt, dann sagt er, alles klar, ohne Tomate und macht sie trotzdem rein. So,
und das ist nämlich invertierter
Rassismus. Ist das eine Macht? Das ist eine Machtstruktur?
Das ist Inverted Racism, sagt der Amerikaner. Invertierter Rassismus, das ist quasi der Gegenrassismus, der auf so alltäglicher Ebene viel perfider, viel kleinteiliger zurückkommt.
Also will man mir damit sagen, was du willst, ist egal, du kriegst den Döner so, wie ich ihn machen möchte.
Genau. Also, das ist das Ausnutzen der bereits, also der
Bestellung.
Der Machtstellung. Als Döner-Kompilierer hast du eine Machtstellung gegenüber dem Kunden und der nutzt es einfach schamlos aus. Oft haben die Döner-Zubereiter Migrationshintergrund, achte mal drauf.
Alles klar, okay. Und die mögen einen dann nicht, wenn man, oder was?
Genau.
Auf Platz 3 bei dir, bei den besten Zutaten?
Auf Platz 3 ist bei mir der Eisbergsalat und bei dir ist auf 4...
Der Eisbergsalat?
Bei mir ist auf 3 der Eisbergsalat, also aber in Streifen geschnitten, das ist ganz wichtig.
Auf 3 ist bei mir der Käse und zwar dieser weiße Krümelkäse, den man darauf machen kann. Feta ist das,
glaube ich. Der wird ja aus ungeborenen Kindern gewonnen.
Der wird von Vätern gemacht? Die keinen Job haben und die machen dann diesen Käse.
Teilweise in Ferienwohnungen und in Jugoslawien in der Nebensaison.
Die sitzen dann auf ganz kleinen Betten und müssen dann den ganzen in dieser Hitze, Bullenhitze, diesen Käse zusammen auseinanderschneiden. Und dieser Käse, der wird aus eigener Produktion hergestellt. Auf Platz 2 bei dir
sind die Zwiebeln.
Die Zwiebel ist auch bei mir auf Platz 2. Aber es ist ganz. Ich habe einmal einen Döner gehabt, da haben die mir Röstzwiebeln drauf gemacht.
Das gibt's ja wohl gar nicht.
Das gehört auf den Krok, ne? Oder auf einen Hotdog.
Das war bestimmt ein Mann mit dänischem Migrationshintergrund. Dänischer Döner.
Das war ein asiatisches Bistro, der aber auch Döner angeboten
hat. Hallo Olli, ich habe gerade einen Witz gemacht. Lach da mal bitte.
Sag doch mal bitte ganz kurz.
Das dänische Döner, der sogenannte Däner.
Ah, der.
Ist nicht schlecht.
Ist schon nicht immer so schlecht.
Ist nicht schon nicht schlecht.
Gut. Und meine Nummer 1 bei mir, das Fleisch.
Oh, da wäre ich gar nicht drauf gekommen.
Auf Platz 1. Und zwar ich mag kein Huhn, kein Huhndöner.
Hähnchendöner
mag ich nicht so gerne, weil das ist mir zu wabbelig. Ich mag es, wenn der schon 3 Tage zirkuliert hat an dieser offenen Flamme und dann die erste Kruste, die abgeschnitten ist, schon richtig hart ist.
Ja.
Und das ist leider das, was am besten schmeckt.
Crunchy.
Wenn es so leicht crunchy ist, genau.
Bei mir ist auf 1 die scharfe Soße.
Oh, guck mal, die Soße habe ich jetzt ganz vergessen.
Aber scharfe Soße oft weggelassen und du erkennst einen echten Döner-Experten daran, dass er nichts dazu sagt, wenn der Döner-Kompilierer richtig scharfe Soße draufhaut. Richtig scharfe Soße. Weißt du, gerade in so Mittelstädten und Kleinstädten wird ja gefragt mit scharfe Soße. In Berlin wird es gar nicht mehr gefragt und der Döner-Experte, der lässt es einfach über sich ergehen. Scharf, alles drauf.
Ach, ich habe heute mir auch nicht aufgeschrieben. Die Soße gehört natürlich auch dazu.
Scharfe Soße ist das Wichtigste auf dem Döner.
Wir hatten auch, also bei mir um die Ecke, das fällt mir gerade dabei ein. Aber man isst doch den Döner wegen dem Fleisch, Jan. Das muss man doch wirklich mal sagen, ne?
Auch, aber auch, um einen Beitrag zur Integration zu leisten.
Ja, aber das Fleisch ist ja das Beste beim Döner. Und bei mir um die Ecke ist so ein alter Friseursalon, der zugemacht hat. Das war so ein, die mussten leider schließen, weil es 1000 neue Hipster-Friseursalons gibt. Und da wurde so ein alter klassischer Friseursalon. Und du kennst ja auch diese Becken, wo man seinen Kopf nach hinten legt.
Genau.
Und seine Haare gewaschen bekommt. Ja. Und ich möchte jetzt direkt diesen Friseursalon kaufen und da einen Dönerladen aufmachen.
Und der Döner wird zurechtgeschnitten mit den alten Scheren, die da noch rumliegen.
Genau, der wird mit den alten Scheren. Mhm. Und dann legt man seinen Kopf so nach hinten in diese Becken, in die man normalerweise seinen Kopf legt zum Haare waschen. Und dann liegt man da, kriegt seine Haare gewaschen und gleichzeitig geht ein
Döner
Mann rum und tut dir direkt das Fleisch mit der Zange in den Mund. Dann brauchst du weder einen Dönerteller, noch brauchst du einen Döner Brot, sondern du kannst gleichzeitig, kriegst die Haare gewaschen, schön, geschnitten und kriegst Dönerfleisch in den Mund. Das ist eine Eventkultur. Wenn die das im Kater Holzig oder so machen würden oder im Berghain oder im Weekend oder in irgendeinem coolen Laden, dann wäre das der Trend.
Olli, wir lassen diese Eindrücke mal so ein bisschen auf uns wirken zu einem Song von Enya. Hier ist Enya mit Only Time. Olli Schulz und Jan Böhmermann heute mal hüllenlos.
Jetzt möchte ich dich kurz überraschen mit einer erotischen Fantasie, Jan. Schließe deine Augen, lehne dich zurück und stell dir vor, die Tür geht auf und ein Mann kommt in deinen Raum und trägt eine Angler-Monitur, also komplett von oben bis unten, so eine
Montur,
so eine Hochseeangler-Montur. Mhm. Komplett.
Friesennerz,
alles drumherum, Gummistiefel an, nur keine Hose. Er hat nur eine kleine Latexhose an, einen Friesennerz und Gummistiefel und er hat das Gesicht von Ulrich Wickert und er sagt, dich bringe ich ganz groß raus in der deutschen Radiolandschaft. Wie würdest du reagieren?
Also allein bei der Vorstellung daran, dass ein Mann einer Gummiuniform mit dem Gesicht von Ulrich Wickert und einem kleinen Latexhöschen bei mir in der Tür steht, muss ich sagen, kann ich mir das Brechen kaum verkneifen.
Ja.
Aber ich würde trotzdem, weil ich bin so ein harmoniesüchtiger Typ, ich würde trotzdem mich auf ein sexuelles Abenteuer einlassen, einfach nur, damit es keinen Ärger gibt. Das ist überhaupt, so schlitter ich eigentlich in die meisten Sexualgeschichten und Beziehungen, bin ich eigentlich immer nur reingeschlittert, weil ich keinen Ärger haben wollte, weil ich Menschen nicht verletzen wollte. Also die meisten Beziehungen, die ich geführt habe, habe ich nur deswegen geführt, weil ich meinen jeweiligen Beziehungspartner nicht verletzen wollte.
Du bist ein emotionaler Mensch.
Sehr emotional und sehr sensibel.
Du kannst auch nach dem Sex, klammerst du dich ganz doll an die Person, oder?
Ja, wobei Sex bei mir eben hauptsächlich aus Weinen und Streicheln besteht. Also ich werde gern gestreichelt und streichel einfach gern und weine dabei immer.
Du bist ein Taker und ein Giver.
Ich bin ein Giver und ein Taker, aber eben auch ein Crier.
Oh Mann, das sind alle Facetten der Erotik, die bei dir zusammenfassen.
Verlaufen. Was bist du denn einer? Bist du so einer, der so den Unterkiefer vorschiebt, durch die Nase atmet und...
Nein.
Ah!
Ich hab ein fliehendes Kinn und beim Sex haut das richtig ab. Also mit anderen Worten, nee, das ist also bei mir ganz anders. Ich sehe aus wie so eine kleine Robbe. Also ich sehe aus wie so ein kleines niedliches Robbenbaby, was gestrandet ist und versucht wieder ins Wasser zu kommen. So sieht das bei mir ungefähr aus.
Ich hab gerade Schokolade.
Das macht nichts. Wir hören sowieso jetzt ein bisschen Musik hier.
Was?
Ja.
Aber Schokolade ist doch ein Atrosivirkum.
Ich weiß. Und deswegen wird es gleich noch viel heißer werden. Hier, nicht nur im Radio 1 Studio, sondern auch bei Ihnen zu Hause vor den Volksempfängern. Denn hier ist die Sendung, die sich rund um die Erotik dreht. Und hier ist der Song dazu. Hier ist Michael Jackson mit Beat It.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Ich habe ja wirklich eine todsichere Methode, Menschen kennenzulernen. Mhm. Das ist ja eine klassische Methode, das ist die Armbanduhr, ne?
Wie geht das?
Ich gehe in eine Bar und sehe eine Frau, die ich interessant finde, und setze mich neben die Frau. Und dann hole ich meinen Arm raus, also aus der Tasche, und lege den Arm auf die Theke. Und dann schaue ich auf meine Armbanduhr. Und dann schaue ich die Frau an, dann schaue ich wieder auf meine Armbanduhr, dann schaue ich die Frau an, dann schaue ich auf meine Armbanduhr, dann schaue ich die Frau an, dann schaue ich auf meine Armbanduhr. Irgendwann kriegt die Frau das mit und fragt mich, sag mal, Entschuldigung, aber warum schaust du denn die ganze Zeit auf deine Armbanduhr? Und dann sage ich zu ihr, meine Armbanduhr sagt mir alles über dich aus, was ich wissen will. Und dann sagt sie, das ist ja albern. Was sagt denn deine Uhr? Und dann sage ich, meine Uhr sagt mir, du trägst keine Unterwäsche. Und dann sagt sie, oh, ist das billig, natürlich trage ich Unterwäsche. Und dann sage ich, oh, sorry, meine Uhr geht eine Stunde vor. Todsicher. Klappt.
Das leider ist schlecht.
Nie.
Ist nicht
ja, das hat noch nie geklappt. Es klappt, wenn du zum Beispiel in einer Großraumdisco Kontrast bist, in der Nähe von Marzahn, da klappt das sehr, sehr gut.
Da bist du allerdings dann auch mit Leuten später ohne Unterhose im Bett, wo du dann hinterher, oder bist du so ein Frühstücker? Bist du so einer, der dann nach so einer Eroberung einfach am Morgen noch ein Frühstück macht, ein Omelett brät und ein bisschen Bacon in die Pfanne haut und dann einfach mit der Frau gemeinsam Bacon knabbert im Bett?
Wir knabbern Bacon im Bett und starren dann auf ihre böse Onkelsposter, die an der Wand hängen, und hören dann wahrscheinlich noch ein bisschen Freiwild und zusammen.
Geweckt wirst du vom Kampfhund, der dir morgens durchs Gesicht schlägt.
Genau,
und
vom Pitbull.
Und die ersten halbe Stunde denkst du noch, das ist irgendeine interessante sexuelle Spielart, die du noch nicht kennst, aber dann merkst du diesen Hundegeruch.
Aber erst in einer halben Stunde natürlich, weil der Hund ist meistens gepflegter als die Frau. Das muss man dazu auch sagen.
Liebe Grüße nach Marzahn, Olli. Und falls du dich mal da im Kontrast wieder blicken lässt, das wird ein schöner Abend.
Sag mal, wie bei dir so?
Hm? Ja, ich bin ja beziehungsmäßig, ich bin ja so ein unsteter Typ, ich bin so ein Patchwork-Daddy, ich bin mal hier, mal da und leg mich so ungern fest. Und ich bin relativ dankbar, dass ich habe mich jetzt bei mehreren Online-Dating-Plattformen angemeldet. Parship, ja. Neu.de, um nur einige Knuddels. Natürlich Facebook, aber bei Facebook kommt nur Müll eigentlich rüber. Hauptsächlich irgendwelche dicken 14-Jährigen, die irgendwie so tun, als wären sie älter.
Was hast du gegen Dicke? Also das ist schon wieder so ein bisschen, jetzt finde ich irgendwie auch schon wieder gegen so eine Randgruppe, gegen die du da...
Dicke ist eine dicke Leute ist doch keine Randgruppe in Deutschland.
Nee, in Deutschland nicht, das stimmt. Ach so, ich dachte, du denkst ein bisschen globaler.
Nee. Hattest du schon mal ein erotisches Erlebnis mit jemandem, der nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt?
Ja. Du auch?
Nee, natürlich nicht.
Aber war derbe teuer in Thailand. Also ich von wegen hier alles günstig und so, ne? Oh.
0331 70 99 111. Ich dachte, wir können heute mal ohne diese ewige, ich bin ja eher so ein offener Typ.
Ja, aber du drängst
ohne diese ewige Ironie mal ernsthaft. Also das ist, Olli, wir machen uns jetzt vor, wir sind beide total, wir sind beide wahnsinnige Loser, was erotische Angelegenheiten angeht. Mein erstes Mal hatte ich mit 29 und ich hab's noch relativ schmerzhaft in Erinnerung.
Ja, und deine Mutter war auch nicht mehr die Jüngste zu dem Zeitpunkt. Mit anderen Worten, das ist alles nicht so einfach bei uns beiden.
Genau, wir sind sehr zu kurz gekommen. Ich bin zu kurz gekommen in meiner Jugend. Ich habe da hauptsächlich Basic programmiert und versucht irgendwie meine Lego-Technik-Sachen neu zusammenzubasteln. Das war so meine Jugend von 14 bis 21, wo andere Leute dann eben Partys gemacht und gegeben und gefeiert haben und Erfahrungen gemacht haben. Da habe ich mich eigentlich um andere Sachen gekümmert, die mir heute überhaupt gar nichts zunütze waren. Es war absolut totaler Quatsch gewesen. Zeitverschwendung im Nachhinein. Hätte ich mir damals mich einfach mehr so normalen, amorösen Geschichten gewidmet wie alle anderen Klassenkameraden, dann wäre ich heute wahrscheinlich eine viel stärkere, gefestigtere, sicherere Persönlichkeit. Stattdessen dieses ewige Verstecken hinter Mikrofon, dieses...
Und dumme Sprüche bringen, genau wie ich.
Aber das ist bei dir genauso, Olli.
Wir sind genauso.
Ja, und dann zu spät im Rum gekommen, und dann sitzt du da auf einmal mit diesen unglaublichen Möglichkeiten. Also mit wie viele Menschen gerade aus der Gay-Scene mich schon angegraben haben. Man weiß gar nicht, wo man da zuschlagen soll.
Mich leider überhaupt nicht aus der Gay-Szene. Ich wurde noch nie von einem anderen Mann angesprochen. Wirklich nicht.
Wirklich? Also ich werde relativ,
ich eigentlich hauptsächlich von anderen Männern angesprochen. Wenn mich mein anderer Mann angesprochen hätte. Das alleine hätte mich schon glücklich gemacht. Einfach nur mal so. Das wäre mich eine alte Oma oder ein alter Mann damals angesprochen hätte. Aber nicht mal das war der Fall. Mich wollte nicht mal einer mitschnacken. Also, kennst du den auch so noch Mitschnacker, ja, wa?
Ja, genau.
Ich war zu hässlich, um entführt zu werden. Also wirklich mit anderen Worten. Ich war komplett in der Isolation gelebt damals.
Ich habe kürzlich am Flughafen eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Ich habe da beim Warten am Gate gegenüber eines sehr, sehr attraktiven Mannes gesessen und er guckte mich die ganze Zeit an. Ich dachte, woher kennst du den noch? Wer ist denn das noch? Und er guckte mich die ganze Zeit an und lächelte mich so an und ich dachte, ach, der wird, klar, wenn er mich anlächelt, wird er irgendwie, habe ich halt zurückgelächelt, weil ich höflich sein wollte.
Ja.
Und dann bin ich geflogen, dann ausgestiegen in Berlin und dann standen wir beide am Band. Und dann guckt er mich an und sagt, und was machst du jetzt noch so? Und ich dachte, ja, ich fahre jetzt in die Stadt. Und dann sagt er, auch kann ich dich mitnehmen. Dann hat er mich mitgenommen.
Ja.
Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne ihn von irgendwie, ist keine Ahnung, irgendein Kameramann oder irgendein Tonassistent und sowas. Und dann hat er vor seiner Haustür gehalten und hat gesagt, so, kommst du noch mit nach oben?
Und du hast was gesagt?
Ich bin noch mit nach oben gegangen, weil ich gedacht habe, ja, warum denn? Ich bin bestimmt ein alter irgendwie.
Stimmt, das sind
Kollege alle von Klaas oder sowas. Und ich habe auch Durst und außerdem bin ich
wollte dir eine neue Kamera zeigen, eine neue Linse.
Nee, und dann ist er nach oben gegangen, war total nett, hat ein Prosecco irgendwie aus dem Kühlschrank geholt und so haben wir was getrunken. Und dann hat er sich irgendwie schon ausgezogen und dann sind wir zusammen. Also,
und du hast die ganze Zeit gedacht, Mensch, ich kenne den doch irgendwo her, ne? Während er sich ausgezogen hat. Mensch, wo kennst du den? Hast du die ganze Zeit überlebt? Okay, und dann hat er angefangen, sich zu küssen und der ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den bloß, ne? Ist es so gewesen?
Genau. Und ich weiß es bis heute nicht, wo ich ihn kenne. Also Timo, wenn du das hörst, du wohnst in der Nähe vom Kollwitzplatz in Berlin. Und wenn du das jetzt hörst, melde dich einfach mal. Ich weiß immer noch nicht, wo ich dich kenne.
Ich weiß es auch nicht, wo ihr euch kennt. Aber ihr habt euch kennengelernt. Auf eine neue Ebene vielleicht. Weiß ich nicht. War es denn schön?
Was denn?
Nein, das Kennenlernen zwischen Timo und dir.
Ja, aber ich habe hier halt ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, woher kennst du? Ich dachte, das wäre irgendwie ein Studienkollege oder sowas oder jemand aus von früher. Ich weiß nicht, woher.
Du konntest das gar nicht genießen, oder?
Was denn?
Was genießen? Na, was ihr gemacht habt. Er hat dich doch geküsst, oder?
Das weiß ich nicht mehr. Ich hab die ganze Zeit überlegt, wer ist denn das?
Okay, verstehe. Ach Mensch, manchmal ärgerlich, wenn man nicht drauf kommt. Und manchmal liegt es einem dann auf der Zunge, ne? Und trotzdem kann man es nicht erkennen, wer es ist.
Ja, er lag mir die ganze Zeit auf der Zunge.
Und man weiß es einfach nicht. Was war da los?
Ja. Ich weiß, ist auf jeden Fall also höchst interessant und es passiert mir öfter eigentlich, dass ich gerade mit Männern, dass Männer mich angucken und auch wirklich sehr, sehr freundlich sind und eben unterwegs und auch in der Medienbranche auch so bei Fernsehsendungen, so Producer und so, wahnsinnig freundlich. Und ich denke immer, woher kenne ich die? Und die sind so vertraut und sind so auch direkt körperlich und so. Und ich überlege die ganze Zeit, meistens komme ich eigentlich drauf, woher ich die kenne, aber es ist
Ich lese gerade im Internet, die größte Rate an bisexuellen Menschen findet man in der Medienbranche.
Was sagt das Internet? Wenn das im Internet steht, dann wird das stimmen. Was glaubst du, wer ist wohl so von den bekannten Mediengrößen in Deutschland bi-neugierig? Also bi-neugierig. Ich zum Beispiel überhaupt nicht. Null. 0,0. Ich bin total straight Frauen.
Ich glaube so, Rolf Eden, Günther Sachs, das waren so...
Ganz straight. Ich bin so straight.
So straight wie der nächste Song, den wir jetzt hören werden.
Genau, hier sind die Dire Straits.
I'm going up the country, babe, don't you wanna go?
Radio 1. Nur für Erwachsene.
dip, 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 dip.
Radio 1. Sanft und sorgfältig.
Dip, 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 dip.
Es ist Sonntag, es ist 4 Minuten nach 4.
Dip, 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 dip.
Es ist der 15. September 2013. Und live im Studio sind Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hallo. Hallo.
Hey Olli.
Hey Jan.
Noch eine Woche bis zur Bundestagswahl.
Ja, eine Woche noch. Bist du schon aufgeregt?
Ich bin schon so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, oh, ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Händen. Ich schwitze total. Mir ist richtig heiß und kalt. Aber sag mal, Olli, ganz kurz, warum hast du denn heute eine Gitarre dabei? Was soll das denn?
Die hat mir Peter Razzun, der Musikchef von Radio 1, gegeben. Das ist meine Gitarre. Die hatte ich vor 2 Wochen, als wir live gesendet haben, habe ich die mitgenommen für Thies Ullmann. Und dann war Peter Razzun so nett und hat die mitgenommen hier ins Büro und hat sie mir heute wieder gegeben.
Dip, 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 aber wir wollen dip, doch heute dip, die Leute dip, politisieren. Dip, und
ey, mit mir kannst du heute nicht rechnen, Jan. Ich habe die Gitarre und du weißt, ich bin Vollblutmusiker. Und wenn eine Gitarre in meiner Hand ist, dann vergesse ich alles um mich herum. Da bin ich einfach nur, dann werde ich und die Gitarre zu einem Klang, wir werden zu einem Klangelement.
Jetzt werdet ihr gerade zu so einer Art Lou Reed am Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittags Lou Reed. Ist Lou Reed einer deiner musikalischen Einflüsse?
Kennst du meine Lou Reeds-Geschichte nicht?
Nee,
ich habe 1996 gearbeitet für Lou Reed im Docks in Hamburg als Stagehand und habe aufgebaut. Und das Schönste als Stagehand ist immer, dass du in der Zeit, in der die Band nicht spielt und die Bühne aufgebaut ist, alleine mit dem Künstler und der Band in der Halle bist und den Soundcheck dir angucken darfst. Und dann kam Lou Reed mega schlecht gelaunt auf die Bühne. Das ist eine wahre Geschichte. Und wir saßen alle unten und haben auf die Bühne gestartet und Lou Reed fängt an, Soundcheck zu machen und bricht nach 30 Sekunden ab und sagt übers Mikro zu seinem Tourmanager, what are all these cunts doing here sitting in front of the stage? It's showtime or what? Und dann mussten wir tatsächlich alle die Halle verlassen, weil Lou Reed nicht wollte, dass die Leute, die seine Bühne aufgebaut haben, sich das angucken, was er da jetzt macht.
Sympathisch.
Seitdem bin ich kein großer Freund von Lou Reed mehr. Er war nicht schlecht gelaunt. Aber ich habe einen Witz. Wie heißt die Frau von Lou Reed?
Weiß ich nicht.
Ingrid.
Ist das nicht lustiger gewesen, wenn sie einfach nur Ing heißen würde?
Ja, wahrscheinlich. Aber für die Radio 1-Hörer müssen wir schneller denken. Also einfacher denken vor allem.
Also willkommen am Sonntagnachmittag. Willkommen bei Radio 1. Heute musikalisch untermalt von Olli Schulz und seiner Gitarre. Es geht heute ausschließlich ums Thema Bundestagswahl. In einer Woche sind wir live hier, genau wie heute, zugeschaltet und verbunden mit Ihnen, wenn sie zu den Wahlurnen geht. Warum heißt es eigentlich Wahlurne? Ist es nicht was wahnsinnig Negatives, was einen schon allein vom Wort und von den Assoziationen abschreckt?
Nein, Jan, das ist nur in deinem Kopf so.
Aber Urne ist doch tot, ist doch gleichbedeutend mit Einäscherung.
Ja, aber die Urne war früher schon zur Papstwahl, gibt es auch eine Urne, wo alle hier so...
Ja, aber was war denn zuerst da, die Wahlurne oder die Urne, wo der tote, eingeäscherte Mensch drin ist?
Ich glaube, die Menschenurne kam erst später. Ganz früher wurden die Menschen nämlich einfach nur auf die Straße gelegt und dann von Tieren zerfleischt, wenn sie tot waren.
Ich möchte auch in eine Urne, aber ich möchte nicht verbrannt werden. Ich möchte so in eine... wenn ich tot bin, möchte ich in eine Urne rein.
Urne ist okay, aber ohne Verbrennen.
Ohne,
ne?
Verbrennen. Ich möchte so rein, wie so ein Zelt, was man nicht mehr wieder in die Hülle reinbekommt, weißt du? In so eine Urne, wo man ganz doll drücken muss, damit ich da reinpasse.
Ich würde gerne, mein Leichnam soll in einem Heißluftballon über Emden abgelassen werden. Also,
aus 2000 Meter Höhe.
Aus 2000 Meter. Und dann möchte ich direkt vorm Otto-Haus aufgebahrt werden.
Aufschlagen,
genau. Hier, ein kleines Musikquiz. Hast Bock?
Ja, wie meinst du jetzt schon direkt zu Beginn der Sendung?
Ja, ich spiele zwischendurch immer ein paar Songs, weil ich bin ja Gitarrist. Mhm. Ich bin aber nicht sehr gut. Ich spiele jetzt ein Lied und du musst raten, von welchem großen Star dieses
Alles
Lied
klar.
war.
Okay.
Na?
Michael Jackson.
Richtig.
Black or White.
My baby put me on a Saturday night.
Das Original ist ja eigentlich von, wie heißt nochmal, die Mundstuhl nachgemacht haben?
Badesalz.
Badesalz. Das Original ist ja eigentlich von Badesalz. Michael Jackson geklaut.
Ja, die haben.
Aber man kann es ihm nicht übel nehmen, weil er hat
viel Richtung Hessen geguckt, das stimmt.
Überhaupt haben viele Menschen in der internationalen Popgeschichte in Richtung Hessen geguckt. Man hat nicht viel gesehen, aber man hat wenigstens dahin geguckt. Hessen ist ein schönes Land. Hessen ist eigentlich eines der unterschätztesten Bundesländer überhaupt.
Hessen ist total scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hessen ist ein Land, man fährt nur durch, aber wenn man mal sich die Zeit nimmt und mal rausfährt aus einer dieser Autobahnausfahrten, die durch Hessen führen, dann lernt man wahnsinnig einfache, tolle, nette Menschen kennen. Quasi ist sowas wie das Tschad, so Zentralafrika, Tschad, ist Hessen eigentlich sowas, des Tschad Deutschlands.
Ich kenne nicht einen netten Menschen aus Hessen. Und ich bin schon oft in Hessen gewesen. Ich habe auch viel Konzerte da schon gespielt. Meistens schlecht besucht, meistens die Leute nicht sehr begeisterungsfähig. Und auch zum Beispiel so eine Stadt wie Göttingen. Ist Göttingen eigentlich Hessen? Ja.
Nein, Göttingen ist Niedersachsen.
Ach so, aber Göttingen ist richtig scheiße zum Beispiel. Göttingen hat noch nicht mal einen inneren Stadtkern. Und das ist total langweilig.
Ist alles im Krieg, ist das verloren gegangen, Mensch.
Ja, aber dann kann man doch, hat man 60 Jahre Zeit gehabt, die Scheiße wieder aufzubauen. Was sind die denn so faul da in Niedersachsen?
Warum faul und kein Geschmack.
Ja, und kein Geschmack. Ich finde das wahnsinnig enttäuschend.
Ja, aber wann kommt es eigentlich so weit, dass die Städte, wie wir sie kennen, endlich mal wieder so gemacht werden, wie sie sein sollten? Auch Köln zum Beispiel ist ja meine Heimatstadt, zumindest ja. Zum Teil. Ich sag mal, Köln hat's hart getroffen, ist ja die größte Stadt im Westen und da hat der Brite, der Tommy ja. und der Tommy und der Ami, die haben da die Bomben draufgeworfen, die es nicht bis nach Berlin geschafft haben. Also Köln war komplett kaputt. 99,9% alles kaputt. Und man hatte jetzt wirklich echt lange Zeit, es schön zu machen. Aber es ist wirklich eine unglaublich hässliche Stadt geworden. Man könnte doch jetzt eigentlich anfangen, diese alten 50er-Jahre-Bauten ein bisschen mit schönem Stuck von außen
zu restaurieren, ja.
Ja, ein bisschen schön zu machen.
Ach, das ist sehr, sehr, seit dem Zweiten Weltkrieg ist es sehr, sehr schwer geworden, gutes Personal zu finden. Das ist vielleicht auch, also ich meine, das ist ja, also
Olli, was meinst du denn, Olli? Was meinst du denn?
Ich meine damit, dass einfach, das war ja damals, die Deutschen waren ja sehr dumm früher, so Arbeitervolk und haben alles gemacht, was ihnen irgendein Vollidiot erzählt hat. Und jetzt auf einmal sind es alles Freidenker geworden. Das hat gute und schlechte Seiten jetzt. Verstehst du?
Ja, ich verstehe aber auch diese Architektenphilosophie nicht, die immer sagt, die Architekten, die sagen immer, wir müssen, unsere Generation von Architekten, wir müssen Zeichen in den Städten hinterlassen. Wir müssen unsere Vorstellungen von Architektur in die Städte bringen. Warum machen die nicht einfach Sachen, die so aussehen wie vor 100 Jahren? Weil das war doch einfach schön, war einfach zeitlos schön. Oder ist das zu konservativ jetzt hier für Radio 1 Zuhörer?
Nee, ist nicht so konservativ. Und das Abgefahrene ist ja auch, wir versuchen uns immer mehr zu modernisieren. Die Architekten schauen immer rüber nach Amerika und versuchen ein Bild hier zu bauen. Genauso wie damals in diesen Vorstädten da. Also du fährst durch so eine Mall, das ist immer in der Vorstadt und in der Stadt. Also da gibt es dann halt eine Bowling Center gibt es und dann gibt es da noch ein Aldi und dann gibt es dort noch irgendwie einen Baumarkt. Und das ist immer vor den Städten so aufgebaut, wenn du in die Stadt reinfährst, diese Mall, weißt du? Und das kommt ja aus Amerika, dieses System. Und das System wiederum innerhalb der Mall, zum Beispiel das und diese Einkaufszentren, die sind wiederum in Amerika von Architekten entwickelt worden, die als Vorbild europäische Stadtkerne der letzten Jahrhundertwende hatten. Und das ist das Interessante dran. Wir klauen also unsere eigene Kultur, die einmal durch den Fleischwolf der Amerikaner gedreht wurde.
Ja, das hat doch mit Kultur nichts mehr zu tun.
Das ist einfach nur noch eine Konserve, die sich immer wiederholt und nicht gerade besser wird.
Ja, und ich finde, wenn man in so Städten wie Wien zum Beispiel, Wien ist ja, hat sich ja komplett rausgehalten, also wurde kaum zerstört.
Er hat sich aus dem Krieg auch komplett rausgehalten. Ja, wir haben mit diesem Mann nichts zu tun.
Ja, auch im Nachhinein. Ich meine, sie waren als Land, die Österreicher waren eigentlich schuld an allem hauptsächlich, ja. Aber im Nachhinein dann immer so, ach ne, wir, haben sich dann zurückgezogen.
Das gesagt, war eher Schacki gerade, mach nochmal.
Was in me?
Das haben die Österreicher damals gesagt.
There's a rat in my kitchen, what am I gonna do?
There's a rat in my kitchen. Ey, du bist ja Schack.
Ah, eben auch. Boom, shakalaka, boom, shakalaka, boom. Ah, da komme ich mit der Bombastik, Romantik, Fantastik, Lover. Ah, Schöne.
Ey, darauf jammen wir ein bisschen ab, Jan. Das ist cool. Wollen wir erstmal ein bisschen Musik hören und wir machen den Song fett hier?
Ja, hier ist Shaggy und
da komme ich mit der Bombastik.
Touch me on me, Bashi says I'm Mr. Raw. Romantik, really fantastic. Immer noch.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.